Wir stehen im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4. Und da hat der Paulus, ich darf das zur Einleitung sagen, nochmal dem Timotheus es nochmal aufs Herz gelegt, in diesen schwierigen Zeiten auch sich weiter zu üben in der Gottesfurcht, auch wenn er um sich herum Glaubensabfall wahrnehmen muss, irrführende Geister, Lehren der Dämonen, die in Ephesus auch gegenwärtig waren, und hineinreichte in die Gemeinde, dort auch eine Gefahr bildete, sodass der Paulus das hier auch erwähnen muss und auch darauf aufmerksam machen muss. Und jetzt ermutigt er den Timotheus. Und diese Ermutigung, da sind wir im Grunde genommen auch stehen geblieben. Wir haben da letztes Mal schon auch einiges gehört davon, sein Aufruf auch. Aber heute soll uns ganz besonders die Ermutigung auf dem Herzen liegen. Und ich lese uns den Text noch einmal vor, ab dem 7. Vers. Und zwar der zweite Teil von dem 7. Vers bis zu dem 11. Vers möchte ich noch mal lesen. Übe dich in der Gottesfurcht, denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lehren. Jetzt bete ich noch am Anfang mit uns und dann können wir nach dem Gebet auch wieder die Fenster schließen. Sonst wird es zu kalt. Unser himmlischer Vater, danke, dass du gesprochen hast. Und was du gesprochen hast, davon musst du kein einziges Wort zurücknehmen. Es bleibt bestehen. Von 1. Mose 1 bis Offenbarung im letzten Kapitel, das letzte Wort. Es bleibt wirklich alles genauso und es ist wahr, jedes einzelne Wort. Und darüber freuen wir uns, dass wir uns darauf verlassen können, dass wir daran glauben dürfen. Aber wir möchten es noch besser verstehen. Wir möchten auch besser noch lernen, dir, o Herr, zu folgen. Und wir bitten dich, dass du uns dazu anleitest und führst, auch heute Morgen, durch deinen Heiligen Geist. Amen. So, jetzt können wir die Fenster wieder schließen. Ihr lieben Geschwister, stellt euch die Situation vor, der Paulus, der befindet sich in Ephesus, befindet sich im Gefängnis in Rom und schreibt von dort aus diesen Brief. Und jetzt habe ich es wirklich falsch gesagt. Er ist auf Missionsreise, das ist es ja, seht ihr, wenn man das eine oder andere dann auch sich anschaut, Epheserbrief und dann danach dann andere Briefe. Aber es ist nicht schlimm. Wir kriegen es noch hin mit Gottes Hilfe. Der Timotheus kriegt diesen Brief von dem Paulus, nachdem der Paulus nachdem er das erste Mal das Gefängnis wieder verlassen durfte. Und nun ist er also unterwegs und befindet sich auf seiner letzten Missionsreise, bevor er dann noch einmal ins Gefängnis kommt, um dann auch dort hingerichtet zu werden. Aber jetzt müsst ihr euch das vorstellen, wie der Paulus seinen Mitarbeiter, den er auf der zweiten Missionsreise auch kennengelernt hat und den er aus Derbe und Lystra, wo der Timotheus schon auch ein Zeugnis hatte, sich erwählt hat, als Mitarbeiter mitzugehen auf seiner zweiten Missionsreise und ihn dort zu begleiten. Er wurde fortan für ihn ein überaus wertvoller Mitarbeiter. Und nun hat er ihn in Ephesus als Helfer zurückgelassen für die Gemeinde, um auch dort weiter der Gemeinde beizustehen, in den nicht ganz einfachen Umständen, in denen sich die Gemeinde mittlerweile auch befunden hat. Der Paulus hat es also auch selber schon mit der Hilfe von dem Geist Gottes wahrnehmen können, dass eben diese Umstände eintreten werden. Und er hat es schon vorher in der Apostelgeschichte Kapitel 20 erklärt und hat es ihnen auch klar gemacht, denn die Älteste in Ephesus, dass einmal Zeiten auf die Gemeinde zukommen werden, wo auch viel Probleme von außen und von innen in die Gemeinde auch in der Gemeinde sich befinden würde. Und da ist jetzt unser Timotheus immer noch jemand, der, obwohl die Jahre auch vergangen sind, jugendlich beschrieben wird. Vers 12, 1. Timotheus 4, heißt es, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Da kommen wir dann nächstes Mal, wenn wir fortfahren, auch hin. Sicherlich sind da schon 10, 15 Jahre vergangen, seitdem er von Paulus als Mitarbeiter ausgesucht wurde, aber Timotheus war immer noch jung, relativ jung. Und jetzt steht er in dieser Auseinandersetzung dort in der Gemeinde in Ephesus. Und der Paulus hat so ein großes Anliegen für ihn, dass er in dieser Auseinandersetzung gestärkt wird. Und das schimmert durch diese Verse hindurch, dass er ihn immer wieder so ermutigen möchte und dass er ihm erklären möchte. Das habe ich jetzt mal so zusammengefasst. Das soll auch so ein bisschen unsere erste Sache sein, mit der wir uns hier beschäftigen wollen. Der erste Punkt: Vergiss nicht das Evangelium. Also, wenn er zum Beispiel ihm sagt, übe dich in der Gottesfurcht, dann erklärt er ihm ja auch, die Gottesfurcht ist für dich sehr nützlich. Das ist, was er ja sagt in Vers 8. Die Gottesfurcht ist für alles nützlich. Und wir haben, vielleicht erinnert ihr euch daran, davon gesprochen, dass dieses Wort Gottesfurcht das Leben mit Gott bezeichnet, die rechte Verehrung Gottes, die Ehrfurcht vor Gott, das Leben mit Jesus Christus. Und so sagt der Paulus dem Timotheus: Timotheus, ich möchte dich daran erinnern, dass du es nicht vergisst, wie viel Gewinn und Segen dir die Gemeinschaft mit Jesus Christus bringt. Und das ist etwas, was der Timotheus ganz dringend hören musste, wo er sich auch daran erinnern musste. Da waren ja nun allerlei andere Dinge, die eben auch hier im 1. Timotheus 4 erwähnt werden, die Runde gemacht haben. Da waren also Lehren der Askese, der besonderen Ernährung, Lehren der Dämonen, wie sie da auch gesagt werden, Mythen, Legenden. Und jetzt steht der Timotheus mitten in diesem Kampf, in dieser Auseinandersetzung. Und der Paulus will ihm also als Hilfe sagen, Timotheus, weißt du nicht, wie viel Segen du davon hast, dass du dein Leben mit Jesus führst, dass du auch dich darin geübt hast und weiter dich darin übst? Ich habe dir viel Anleitung auch geben dürfen und du hast sehr viel Gewinn davon gehabt und du darfst diesen Gewinn auch weiter davon haben. Diesen Vorteil, diesen Nutzer, es ist dir jetzt in dieser Situation für alles nützlich. Das ist eine große Ermutigung, wenn wir so uns und unsere Nachfolge auch heute uns überlegen. Wir haben nicht die ganz gleichen Kämpfe und Auseinandersetzungen, wie der Timotheus sie hatte. Aber Schwierigkeiten haben wir auch viele. Also wir leben in einer Zeit, wo wir jetzt Maske tragen müssen, wo Läden geschlossen sind, wo wir sagen, was alles auch immer da geplant und entschieden wird, das ist ja nicht immer so, wie wir vielleicht denken, dass es ganz sinnvoll ist. Wir werden umgeben von vielen Bewegungen, die uns bewegen. Und jetzt dürfen wir uns daran erinnern, an das Evangelium. Das hat der Paulus im ersten Kapitel dem Timotheus ja schon einmal so in gleicher Weise auch erklärt. Da bringt er auch die Formulierung Kapitel 1, Vers 15. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Da erinnert er ihn auch nochmal an das Evangelium. Und hier tut das in gewisser Weise auch. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Du darfst wissen, die Gottesfurcht ist für dich ein großer Segen. Die Übungen darin, das bringt dir viel Nutzen, viel Vorteil. Vielleicht habt ihr manchmal in eurer Zeit so da auch damit zu kämpfen und ihr sagt euch, das ist ja alles so weit weg, wenn ich die Bibel aufschlage und ich lese jetzt im Sprüchebuch von dem König Salomo und seiner Weisheit, dann sage ich mir, ja, das sind ja 3000 Jahre, wo nun vergangen sind. Was kann der König Salomo mir helfen und seine Sprüche mir helfen? Wir werden ja angefochten, wenn wir heute auch für uns unseren Weg mit Jesus gehen. Und jetzt möchte der Herr Jesus uns es erklären und uns es sagen, vergiss nicht das Evangelium. Die Gottesfurcht nützt dir für alle Dinge. Du hast jetzt vielleicht beruflich von deiner Arbeit her, von deiner Zukunft her Fragen. Du hast vielleicht persönlich von deiner Gesundheit her auch Fragen. Du hast vielleicht von deiner Familie her auch Dinge, die dich bewegen. Es sind ja ganz unterschiedliche Dinge, die uns auch gerade umtreiben. Du hast von der Gemeinde her Anliegen, die du auf dem Herzen liegen hast. So vieles kann einem durch den Kopf gehen. Und jetzt sollten wir dabei denken, wenn wir unser ganzes Leben anschauen, wenn wir alles, was jetzt auch in unserem Leben sich ereignet, betrachten, dass wir immer wieder daran denken, jeder Augenblick, wo ich mich dem Herrn Jesus Christus zuwende, ist für mich ungeheuer wertvoll. Ist für mich ein ganz großer Gewinn. Ist für mich ein ganz großer Segen. Jeder Augenblick, wo ich die Bibel aufschlage, da begegne ich einem Buch, was also absolut zuverlässig und treu ist. Das gilt ja nicht nur hier auf die Aussage bezogen, was die Gottesfurcht betrifft, sondern das gilt auch ganz allgemein. Die Bibel ist ein absolut zuverlässiges Buch. Sie ist treu, sie ist wahrhaftig. Einmal hat der David es in folgender Weise auch aufgeschrieben und hat es also so auch erwähnt in Psalm 18, die Verse 10. Jetzt habe ich mir was Falsches aufgeschrieben. Ich meine, es ist wahrscheinlich der Vers Psalm 19, ja, also ein Psalm weiter. Da heißt es ab Vers 9, Vers 8, Entschuldigung, das Gesetz des Herrn, das Wort Gottes also, das Gesetz des Herrn, die Tora, die Weisung des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Und jetzt kommen wir auch zu Gottes Furcht. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind alle samt gerecht. Also der David, als er diesen Psalm, diesen 19., nicht der 18., da aufgeschrieben hat, da hat er gesagt, ach, die Worte Gottes, sie sind für mich so ein großer Segen. Die Weisung, die der Herr Jesus mir gibt, so würde wir es jetzt sagen, ist für uns so eine Erquickung und eine Stärkung. Und das ist etwas, was man nicht vergessen dürfe. Es ist etwas, was in dieser Zeit, in der wir jetzt auch leben, ganz arg auch unter Beschuss gerade ist. Gerade das Wort Gottes. Jetzt sagt der Paulus, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Damit will er erklären, was ich dir sage. Jetzt in diesem Zusammenhang, dieses Wort ist glaubwürdig und aller Annahme wert. Aber er sagt damit auch, dass alles Wort Gottes glaubwürdig und der aller Annahme wert ist. Dieses Wort, was der Herr ihm gegeben hat, was er aufgeschrieben hat und was die Propheten des Alten und des Neuen Testamentes eben auch haben, aufschreiben dürfen. Es ist aller Annahme wert würdig. Jetzt also ist dieses Wort Annahme hier von dem Paulus extra dem Timotheus aufgeschrieben und er ermutigt ihn damit, nimm es an, was ich dir jetzt auch schreibe und nimm es auf als etwas, was dir in deiner Situation in Ephesus, dort in der Gemeinde, eben auch ganz arg hilfreich ist. Was wertvoll für dich ist. Dieses Wort ist unwahrscheinlich wertvoll für dich. Es ist eigentlich wie Gold. Es ist ein Schatz, den du annehmen und aufnehmen sollst. Der Herr Jesus hat es gar nicht so leicht, dass wir das Evangelium in dieser Zeit, in der wir uns befinden, nicht vergessen. Also wir können es ja alle mal aufsagen, das glaube ich schon. Das ist etwas, was uns gelingt, wo wir auch damit umgehen können. Aber jetzt es im Alltag dem entgegenzusetzen, was uns an Finsternis, an Kampf und an Widerstand entgegenkommt, von der Sünde in unserem Leib und von den ganzen Umständen her in unserem Leben, das ist was ganz anderes. Es ist was ganz anderes, das Evangelium festzuhalten. Das ist der Grund, warum ich euch am Anfang 1. Korinther 15 auch vorgelesen habe, wo der Paulus den Geschwister in Korinth es genau so aufgeschrieben hat und sie daran erinnert hat. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium. Und ich glaube, so muss ich es sagen, dass wir manches Mal im Alltag das Evangelium nicht so als die gute Nachricht vor Augen haben, die alle andere schlechte Nachrichten überstrahlen soll. Und deswegen ist mir das wichtig, dass wir das noch viel, viel mehr lernen und viel mehr noch auch verstehen und begreifen, dass wir uns viel mehr darum kümmern, uns mit dem Evangelium immer wieder neu unser Herz zu erfüllen. Als der Herr Jesus Christus seinen Dienst getan hat und als er durch Galiläa gezogen ist und dort eben auch das Evangelium, also gepredigt hat, da heißt es im Matthäus Kapitel 4, können wir gerne auch mal miteinander aufschlagen, Vers 23, heißt es Matthäus 4, Vers 23, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium. Wenn ihr die Menschen der damaligen Zeit in Galiläa vor Auge habt und die Umstände, in denen sie auch gelebt haben, unter der Gewaltherrschaft Roms, gefangen, unfrei, geschröpft von Steuereintreibern und in gewisser Weise ihrer Ehre beraubt. Dann hätte sicherlich die Einzelnen in der Synagoge, die damals auch gesessen sind, sagen können, also weißt du, für mich ist mein Leben in Gefahr, wenn ich jetzt den Römer vor mir sehe und er bedroht mich und nimmt mir meine Freiheit und er macht mein Leben und meine Arbeit und meine Zukunft ungewiss. Er greift meine Familie an. Er greift meinen Glaube an. Also all dies hätte damals die Menschen in Galiläa, in der Synagoge, genauso sagen können. Und jetzt verkündigt der Herr das Evangelium. Das ist nun die Antwort. Das ist das, was das Wichtigste ist. Vor ein paar Tagen habe ich mit jemandem telefoniert und es ging dann um ein Gebetsanliegen. Wie geht es den Betreffenden? Und es war dann die Frage, meinst du jetzt also, wie es ihnen gesundheitlich geht oder wie es ihnen so beruflich geht? Und ich habe dann gesagt, nein, mir geht es darum, gehören sie zum Herrn Jesus oder gehören sie nicht zum Herrn Jesus? Das ist das Entscheidende. Alles andere ist nur von kurzer Dauer. Gehöre sie zu dem Herrn Jesus oder gehöre sie nicht zu dem Herrn Jesus? Kennen sie das Evangelium oder kennen sie es nicht? Lebe sie vom Evangelium oder lebe sie nicht von dem Evangelium? In der Offenbarung, wo auch nun diese letzte Zeit extra erwähnt wird. Ich muss euch das einfach, um meine Aussage noch ein bisschen zu unterfüttern, wie wichtig das Evangelium ist, auch noch mal vorlese. Und zwar in Offenbarung Kapitel 14, Vers 6 heißt es in folgender Weise: Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte etwas zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen. Ich habe jetzt was ausgelassen, werde ich gleich aber noch auch sagen, was er zu verkündigen hatte. Wisst ihr, wenn jetzt heute hier auf dieser Erde die Menschen selber sich das aussuchen könnte, was soll jetzt mir verkündigt werden, dann würde uns ganz vieles einfallen. Also Einzelne würde sagen, ich muss jetzt unbedingt wissen, wann das aufhört mit den Corona-Verbote und Gebote. Und ein anderer würde sagen, ich muss unbedingt wissen, ob meine Zukunft auch gesichert ist, mein Arbeitsplatz gesichert ist. Und wieder andere, die würde familiäre Anliegen natürlich dann auch nennen, die ganz wichtig sind. Aber das, was der Engel hier zu verkündigen hat, das ist eigentlich so beschrieben: Ich sah einen anderen Engel mitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen. Die wichtigste Botschaft, von der wir am allermeisten Nutzen haben und von der wir am allerbesten leben können, ist die Botschaft des Evangeliums. Und das ist die Herausforderung, der wir uns immer wieder zu stellen haben. Der Timotheus in Ephesus und wir in unserem Alltag, dass wir dieses Evangelium nicht vergessen. Als der Paulus nach Korinth kam, auch diese Stelle lese ich euch ganz gerne noch vor, in 1. Korinther Kapitel 1, ihr kennt diese Stelle auch sehr gut, Vers 17. Erster Korinther 1. Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Und in Kapitel 2 sagt er dann auch noch: Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, Kapitel 2, Vers 2, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Das muss man verstehen lernen. Das ist etwas, was als Christ nicht unbedingt gleich auch so gut nachvollziehbar ist, denn heute wird es eher so gehandhabt, dass man sagt, ja, das Evangelium, das ist so mein Start. Ich weiß, dass der Herr Jesus also für meine Sünde gestorben ist. Und jetzt befehle ich meine Sünde ihm an und bitte ihn um Vergebung. Und dann lebe ich. Aber das Evangelium ist viel mehr. Das Evangelium ist die Grundlage meines ganzen Lebens. Es zu vergessen, ist eigentlich gleichbedeutend, dass ich meine Hoffnung vergesse. Wenn ich das Evangelium nicht vor Augen habe, wird mich alles andere erdrücken. Und da komme ich im Grunde genommen auch zu dem nächsten Punkt, was hier der Timotheus auch noch erklärt bekommt. Nicht nur vergiss nicht das Evangelium, sondern halte fest an der Hoffnung. Der Paulus sagt, jetzt bin ich wieder bei 1. Timotheus 4, Ich lese nochmal Vers 9 und 10 vor. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist. Erhalter, habe ich schon mal gesagt, letztes Mal kann man das genauso übersetzen, besonders der Gläubigen. Wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt. Halte fest an der Hoffnung. Was ist so schwierig dabei, diese Hoffnung festzuhalten? Es ist schwierig und wir alle erleben es auch als etwas, was wirklich nicht so einfach ist und wo wir auch damit zu kämpfen haben. Was es aber wirklich so schwierig macht, ist, dass wir diese Hoffnung nicht sehen. Dass wir sie nicht vor Augen haben, dass wir eben, Vers 24 Römer 8 sagt es der Paulus so, eine Hoffnung, aber die man sieht, ist keine Hoffnung. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Worauf wir Hoffnung oder was Inhalt unserer Hoffnung ist, ist etwas, was wir nicht sehen. Wir sind immer so von unserem Wesen her Leute, die etwas sehen wollen. Wir wollen es greifen, wir wollen es fühlen, wir wollen es betasten, wir wollen irgendwas Sichtbares vor uns haben. Und der Timotheus musste jetzt in seiner Situation, in der er sich befand, dort in Ephesus mit den ganzen Schwierigkeiten, ganz neu lernen, sich an dem Herrn festzuhalten und an der Hoffnung, die der lebendige Gott, und der Herr ist der lebendige Gott, einem auch gibt. Und das ist, was für uns in unserem Leben so problematisch ist. Das ist für den Ungläubigen ganz unmöglich. Er kann das gar nicht. Er hat keine Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Und von daher lebt er nur von dem her, was er sieht und reagiert nur von dem her, was er sieht und wahrnimmt. Da ist das wirklich das Normale. Er kennt Gott nicht. Und von daher ist all sein Leben und all seine Hoffnung nur mit dem auch befasst, was er sieht und wahrnimmt. Aber wenn ein Kind Gottes so lebt, wenn der Timotheus jetzt auch in seiner Situation in Ephesus sagen würde, das ist eine gottlose Stadt, die ist eine Verehrerin von Diana und das ist also ein Volk von Menschen, die vergnügungssüchtig sind. Das sind Menschen, die also ihre Mythen und Legende haben. Und jetzt werde ich da vollkommen erstickt darin. Also wenn der Timotheus in dieser Situation ist, wenn er sich so im eigenen Herzen fühlt, dann ist es umso wichtiger für ihn gewesen, daran erinnert zu werden, wir vertrauen, wir hoffen auf den lebendigen Gott. Und jetzt, Timotheus, möchte ich dich ermutigen, das zu tun. Das ist unsere ganze Anstrengung, immer wieder unsere Mühe, unsere Arbeit gewesen, unser Anliegen gewesen, während du noch mit mir zusammen warst. Und es ist auch jetzt unser Anliegen. Unsere Hoffnung ist eine Hoffnung, die dem lebendigen Gott gilt. Wir hoffen. Das ist also, was der Paulus hier auch in Erinnerung bringt für den Timotheus. Ich möchte dich fragen heute, ob du noch hoffst. Und was ist die Grundlage deiner Hoffnung? Manches Mal nimmt der Herr uns alle anderen Dinge weg, dass nur noch dieses eine übrig bleibt, dass wir auf Gott hoffen. Alle andere Sicherheiten sind weg. Versteht ihr? Alles andere, wo ich bisher auch mich drauf gestützt habe, was die Grundlage meiner Festigkeit war und meiner Zuversicht, das ist vielleicht in diesem Augenblick weg. Diese Grundlage hat der Herr mir entzogen. Und jetzt kann ich nur noch dem lebendigen Gott vertrauen. Das ist nicht in dem Sinn richtig gesagt, kann ich nur noch, das ist eigentlich ein Vorrecht. Darf ich, so muss ich es sagen. Während alle andere verzweifeln in so einer Situation, während alle andere nichts mehr haben, worauf sie hoffen können, hat ein Kind Gottes mit dem lebendigen Gott immer Grund zur Hoffnung. Das muss man sich mal klar machen. Es ist vollkommen egal, was meine Lebensumstände geradeaus sind. Uns geht es im Vergleich zu vielen Christen, die verfolgt werden und im Gefängnis sitzen, überaus gut. Also was soll der Christ von sich aus denken, der jetzt wirklich gar nichts mehr hat? Dem ist seine Freiheit genommen worden, dem ist seine Familie weggenommen worden, dem ist seine Arbeit weggenommen worden, dem ist seine Zukunft weggenommen worden. Der hat vor sich eine Ungewissheit, vielleicht den Tod, vielleicht weitere Jahre im Gefängnis. Für den gibt es doch gar keine Hoffnung mehr, könnte jetzt der Mensch in dieser Welt sagen. Doch, durch den Herrn Jesus Christus, durch den lebendigen Gott, kann er hoffen, darf er hoffen. Gibt es für ihn eine Hoffnung? Er muss nicht verzweifeln. Dieses Denken ist aber eines, was wir einüben müssen. Wir ticken normalerweise genauso wie alle anderen Menschen auf dieser Welt. Wir sind so geboren worden, dass wir unsere Hoffnung auf unser Konto setzen. Habe ich genügend auf dem Konto, geht es mir gut. Habe ich genügend Besitz, geht es mir gut. Ist meine Familie gesund, geht es mir gut. Habe ich einen Arbeitsplatz, geht es mir gut. Bin ich gesund, dann geht es mir gut. Aber wenn das jetzt alles nicht mehr der Fall ist, heißt es dann, dass ich keine Hoffnung mehr habe? Das will erst mal gelernt sein. Und der Herr nimmt uns manchmal eines weg von den Dingen, die ich jetzt genannt habe. Manches Mal ist es auch nur, dass er uns im Ungewissen lässt, was die Zukunft betrifft. Er nimmt es uns weg. Und dann möchte er, dass wir ihm vertrauen. Dass wir auf ihn hoffe, dass wir nicht auf irgendetwas hoffe, was wir sehen, sondern dass wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen. Er lebt und er ist unser Retter, er ist unser Erhalter. Aber das ist etwas, was man nur im Vertrauen für sich selbst dann auch festhalten kann. Herr, wie willst du mich erhalten? Ich lese gerade im 1. Mosebuch die Geschichte von dem Josef. Und heute Morgen habe ich gelesen, wie der Herr ihm alles hat gelingen lassen. Beim Potiphar im Haus, im Gefängnis, sodass also der Potiphar und der Gefängniskerkermeister ihnen alles überlassen hat. Der Herr hat ihn erhalten. Der Herr hat ihn wirklich erhalten. Aber er hat ihm nicht vorher das gleich alles so präsentiert und gesagt, also weißt du, Josef, du bist jetzt circa 17 Jahre alt und deine Brüder werden dich jetzt also verraten, sie werden dich verkaufen und sie werden dich also da auf den Weg bringen, dass du nach Ägypten kommst und dann kommst du als gefangener Sklave dorthin. Das hatte er nicht gewusst. Er wurde von heute auf morgen einfach gefangen genommen. Und jetzt musste er lernen, dem lebendigen Gott zu vertrauen.
Und der Herr hat ihn erhalten. Und solche Prüfungen haben wir auch. Nicht genau gleich schwere, wie der Josef sie hatte. Glaube ich nicht, dass irgendjemand solche Prüfungen jetzt schon hat erduldet oder erleiden müssen. Ähnliche Prüfungen, die so in die gleiche Richtung gehen. Und jetzt möchte der Herr, dass wir ihm vertrauen. Herr, du erhältst mich. Herr, du bleibst bei mir. Herr, du bist bei mir. Es heißt einmal so schön im Psalm 39, ich hoffe, dass ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Manchmal ist so ein Zahlendreher immer drin, wenn man sich was aufschreibt. Aber es stimmt, Psalm 39, Vers 8. Das sagt also der David Folgendes. Es ist als Frage zuallererst mal formuliert. Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Das ist etwas, was uns manchmal genauso geht. Worauf soll ich hoffen? Also ich bin jetzt in dieser Situation, egal was es auch immer ist. Worauf soll ich hoffen? Und jetzt sagt der David, meine Hoffnung gilt dir allein. Worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt dir allein. Wir haben eine Hoffnung, weil wir einen Herrn haben, der diese Hoffnung letztendlich selber auch darstellt. Wenn ihr im 1. Timotheusbrief den allerersten Vers im 1. Kapitel euch anseht, dann sagt der Paulus dort, dass der Herr Jesus Christus unsere Hoffnung ist. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Und weil der Herr Jesus Christus unsere Hoffnung ist, gibt es gar keinen Grund, hoffnungslos zu sein. Aber das ist nicht etwas, was ganz einfach immer wieder jeder Tag neu mir und dir so zukommt, dass wir sagen, ach, das ist das Einfachste auf der Welt, Hoffnung zu haben. Das ist nicht das Einfachste auf der Welt, sondern das ist etwas, was wir im Vertrauen lernen müssen, dem Herrn zu vertrauen. Und dazu bringt er uns in manche Umstände, wo wir das üben auch und trainieren dürfen. Aber es ist gut, es ist richtig, das zu trainieren und zu üben. Und der Herr möchte uns dabei ermutigen, dass wir das auch weiterhin tun, ohne etwas zu sehen. Das ist das, wie gesagt, wo wir immer wieder begreifen müssen. Wir sehen es nicht. Wir sehen im Augenblick vielleicht bloß etwas ganz Schlechtes, Schwieriges. Aber ganz kurz möchte ich noch ein drittes nachreichen. Nicht nur vergiss nicht das Evangelium, halte fest an der Hoffnung, sondern jetzt möchte ich mit einem Wort es umschreiben. Ich glaube, das ist mit dem, der Luther hat es so gesagt, der Martin Luther tritt frisch auf. Tu deinen Mund auf, hör bald auf. So, glaube ich, ist von Luther, wenn ich mich nicht täusche. Tritt frisch auf. Das Erste, das meine ich jetzt. Tritt frisch auf. Das ist das, was er hier als Ermutigung dem Timotheus auch noch weitergibt. Also, der Timotheus soll das Evangelium auf dem Herzen liegen haben, seine Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen und er soll frisch auftreten. Vers 11, dies sollst du gebieten und lehren. Timotheus von seiner Seite aus hat vielleicht manches Mal den Eindruck, ich werde hier gar nicht so ernst genommen. Ich bin noch ein relativ junger Mensch und man begegnet mir manchmal mit Verachtung. Ich habe zu kämpfen. Ich muss mich da also ganz vielen Widerständen aussetzen. Schwierigkeiten, die ich habe. Und jetzt soll ich anweisen, leiten, führen, Befehle, Gebiete. Das ist das, was hier gemeint ist. Es ist das, was ein Hirte tut. Er leitet die Herde. Vielleicht habt ihr jetzt nicht in irgendeiner Weise genau die gleiche Funktion wie der Timotheus, dass ihr sagen würdet, okay, ich habe also morgen früh meine Herde oder auch einen Auftrag, wo ich also andere anleite tue oder anleite kann und ihnen sagen kann, was sie tun sollen. Aber trotzdem ist unser Auftrag einer, wo wir wegweisend sein sollen. Ich will es euch erklären, wie ich es meine. Auch wenn ich jetzt nicht wie der Timotheus in einer Verantwortung stehe, vielleicht gegenüber einer größeren Gruppe von Menschen, die ich anleiten soll, auch dann ist es so, dass ich von meinem Leben her, von meinem Reden und Denken und von meinem Handeln her für andere wegweisend sein soll. Dass sie, wenn sie den Weg gehe, den ich gehe, gesegnet werde. Ich soll das eigentlich aufzeigen. Ich soll jemand sein, der wie ein Wegweiser in den Himmel ist. Mein Leben soll andere dazu bringen, auf Jesus Christus zu schauen, nicht auf mich. Also das ist das, was die Welt macht. Die Welt sagt, schau auf mich, nicht? Ich habe Rat, musst nur zu mir kommen und ich helfe dir. Ach, ich weiß alles, kenne mich aus, nicht? Ich bin erfolgreich. Darum geht es nicht. Aber weil der Herr Jesus Christus in unserem Leben ist, dürfen wir für andere wie ein Wegweiser sein. Wenn ihr jetzt heute Morgen zum Beispiel hierher gekommen seid, dann habt ihr einen Weg gemacht. Und andere, die euch auch nun beobachtet haben, haben gesehen, ach, ich weiß, er geht wieder in den Gottesdienst. Ihr habt einen Weg gewiesen für andere. Und habt im Grunde genommen im Stille gesagt, geh doch auch diesen Weg. Wenn ihr zum Beispiel in einer Gaststätte oder auch wenn ihr Vesper macht oder wie auch immer, wo es geschieht, euren Kopf neigt, im Stille oder laut betet, das ist ganz egal. Aber wenn ihr das tut und Gott der Ehre gebt damit für euer Essen, was er euch gegeben hat, seid ihr ein Wegweiser. Ihr seid ein Wegweiser. Ihr sagt, das ist etwas, das habe ich nicht mir selber erfunden, dieses Essen. Ich habe das nicht geschaffen. Es ist ein Geschenk Gottes. Er hat es geschaffen. Und er hat es mir gegeben. Und ich danke ihm jetzt dafür. Und damit sagt ihr anderen, eigentlich solltest du auch danken. Warum dankst du nicht auch? Wenn ihr eure Bibel lest und andere sehen in eurem Zimmer eure Bibel, oder sie sehen euch, wie ihr in der Bibel lest, dann ist das auch ein Wegweiser für sie. Ich erinnere mich, wie ich meine Lehre als Bäcker gemacht habe, wie es auch eine Diskussion war. Es war nicht so, dass mein Lehrherr damals auch selber die gleiche Überzeugung hatte, aber er hat sich daran gerieben, der mit seiner Bibel. Er hat sich daran gerieben, er musste sich damit auseinandersetzen. Das ist eine Wegweisung gewesen, ein Stück weit auch für ihn. Wir haben einen Einfluss, einen großen Einfluss. Wir dürfen diesen Einfluss wahrnehmen. Und wir dürfen in diesem Einfluss ein großer Segen sein. Das ist etwas, wo wichtig ist, dass wir das verstehen. Es ist nicht so, dass wir nur diejenigen sind, die quasi die Außenseiter sind, sondern wir sind eigentlich diejenigen, die den richtigen, den einzig wahren Weg angeben und kennen und selber darauf gehen. Deswegen ist dieses Gebiete, was hier dem Timotheus gesagt wurde, nicht nur etwas, was er nun tun sollte im Hinblick auf die Arbeit, die er in Ephesus in der Gemeinde hatte, sondern es ist etwas, was wir auch im Stillen tun können, selbst wenn wir nicht immer in der Lage sind, anderen direkte Anweisungen zu geben. Im Stillen können wir es tun. Das ist etwas, wo ein ganz großes Zeugnis davon ausgehen kann, ein großer Segen. Und dann heißt es eben Lehre. Da bin ich schon darauf eingegangen, aber ich will zum Schluss in ein, zwei Sätze noch einmal so uns aufs Herz legen, was der Timotheus für sich selbst hier auch als Ermutigung mitbekommen hat, war eigentlich von dem Paulus, weißt du, das Wort Gottes hat Kraft zu wirken und die Umstände zu verändern. Darauf darfst du vertrauen. Du bist in einer schwierigen Lage. Du hast zu kämpfen. Sie verachten dich. Aber das Wort Gottes hat Kraft zu wirken. Lehre. Vertraue dem Wort. Geh weiter damit um und sag es weiter. Sag es auch da weiter, wo vielleicht nicht immer nur offene Herzen da sind. Diese vergangene Woche habe ich einen nahen Verwandten besucht und habe ihm eine Postkarte mit einem Bibelvers gegeben zum Lesen. Und er hat ihn abgelehnt. Also er hat den Vers gelesen, aber den Inhalt abgelehnt. Ja, heißt es jetzt, dass ich von meiner Seite aus aufhören soll, ihm ein Zeugnis zu sein und ihn zu unterweisen? Das heißt es nicht. Der Herr hat mir nicht gesagt, höre auf, das Wort Gottes weiterzugeben. Das lese ich auch nirgendwo in der Bibel. Der Herr sagt mir, lehre, unterweise, gib es weiter, sei ein Zeugnis. Lass dein Licht leuchten vor den Menschen. Es ist nicht einfach, wenn es abgelehnt wird, das Wort Gottes. Es ist nicht einfach, wenn es geschieht von Menschen, die uns arg auf dem Herzen liegen. Es tut uns weh, es betrifft uns, es macht uns Sorge und es bewegt unser eigenes Herz, dass wir traurig sind. Aber all das soll uns nicht davon abhalten, weiter es zu sagen, es zu lehren, es zu unterweisen. Es wird zu wenig gemacht, zu viel wird gesprochen, zu wenig kann Gott reden. Wir wollen lernen, dem Herrn und seinem Wort Raum zu geben und andere dieses Wort hören lassen. Das ist etwas, was wir tun dürfen. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir das tun können. Nun, am Ende von meiner Predigt möchte ich euch einfach diese Frage stellen, um damit es abzurunden. Wie fühlt ihr euch in dieser Zeit, wo ihr merkt, es ist so ein Leben, welches wir noch nie kannten, vor über einem Jahr, wenn jemand gesagt hätte, bald werde in den Gottesdiensten Maske getragen, man darf keine Lieder mehr singen, Gottesdienste wäre zum Teil verboten, wenn das vor über einem Jahr jemand erklärt hätte, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, ach, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier in Deutschland einmal so geschieht. Nun haben wir aber diese Situation durch die Corona-Krise und jetzt sind wir alle davon betroffen und mit den Folgen, die daraus auch entstehen. Und jetzt ist die Frage, können wir als Kinder Gottes in solch einer Zeit das Evangelium auf dem Herzen liegen haben? Der Herr Jesus ist mein Retter. Der Herr Jesus ist meine Hoffnung. Und sein Wort, das möchte ich selber nicht nur für mich aufnehmen, sondern ich möchte es auch anderen weitergeben. Das ist unser eigentlicher Auftrag. Ich habe keinen Auftrag für die Politik. Ich habe keinen Auftrag, in irgendeiner Weise vor Gericht zu treten und irgendwas einzuklagen. Wenn jemand das aufs Herz gelegt bekommt vom Herrn in dieser Zeit, auch dies zu tun, dann möge er es tun. Ich habe einen Auftrag und das ist das Evangelium zu verkündigen. Jesus Christus ist der Retter. Und jeder, der hier heute sitzt und ihn kennt, der darf auch wissen, dass er errettet wird. Aber jeder Einzelne, der hier ist und den Herrn Jesus Christus nicht als seinen Retter kennt, wird gewiss, wenn er bis zum letzten Atemzug nicht als Retter ihn erfährt, verloren gehen. Das ist die Botschaft, die Nachricht, die unbedingt verkündigt werden muss. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, sagt der Herr Jesus Christus. Aber wer an mich nicht glaubt, der hat das ewige Leben nicht und der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das ist es, was die Welt hören muss. Und das ist es, was wir auch bezeugen wollen und weitergeben wollen. Und wodurch am Ende die Gesellschaft viel mehr Segen erfährt, wie durch alle politischen Engagement, wo man vielleicht auch haben kann, wo auch jemand denkt, dass er nun da handeln müsste. Unsere Botschaft ist die Botschaft des Evangeliums. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus, wir sind heute in so einer Situation wie der Timotheus. Nun sind wir vielleicht nicht mit ganz genau den gleichen Problemen behaftet, aber Legende und Mythe haben wir haufenweise. Und wir haben auch schwierige Lebensumstände gerade. Und wir merken es, wie das Evangelium ja in seiner großen, herrlichen Leuchtkraft manches Mal in unserem Herzen gar nicht so richtig aufleuchten möchte und sich ganz viele andere Dinge da hineinschiebe, die da strahlen und ganz andere Dinge bewirke, als Hoffnung zu erzeugen. Vergib uns, Herr, wir möchten es lernen, vom Evangelium her zu leben, von deiner Hoffnung her auch zu nehmen. Du bist unsere Hoffnung. Wir möchten lernen, von deinem Wort her zu leben. Wir möchten es aufnehmen. Es ist wertvoll, es ist nützlich, es ist ein Segen für uns. Wir danken dir für dieses Wort und wir möchten es auch weitergeben. Wir möchten es lehren, wir möchten ein Zeugnis dafür sein. Wir möchten Wegweiser sein, Herr. Hilf uns dazu, dass wir sein können. Ach, dass wir diesen Unterschied doch auch machen können und sein können. Dass die Menschen an uns dich entdecken und dass sie dein Wort entdecken und dass sie das Evangelium höre. Hilf uns bitte dazu. Amen.